Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion? Folge 5. Hinter den Kulissen der westfälischen Auktionen. Mit Auktionsleiter Thomas Münch. Regelmäßig finden beim Westfälischen Pferdestammbuch Auktionen statt. Fohlen, Reitpferde und ungerittene Youngster stehen mehrmals im Jahr zum Verkauf. Einmal im Jahr findet zusätzlich ein Hengstmarkt für gekörte und nicht gekörte Hengste statt. Das zukünftige Spitzenpferd oder den treuen Freizeitpartner auf einer Auktion finden? Für einige Reiter ganz normal, andere sind skeptisch. Was sind die Vorteile eines Auktionskaufs? Welche Kriterien muss ein Pferd erfüllen, um zugelassen zu werden? Welche Kosten entstehen und was passiert hinter den Kulissen? Britta Knaub spricht mit dem westfälischen Auktionsleiter und Auktionator Thomas Münch über die verschiedenen westfälischen Auktionen und seine ganz persönlichen Erlebnisse im Auktionsgeschäft.
Herzlich willkommen, Thomas Münch.
Hallo zusammen.
Ja, Thomas, in unserer ersten Podcast-Folge haben wir dich und deinen bisherigen Lebenslauf ja schon ein wenig besser kennengelernt. Was sich ja durch dein ganzes Leben zieht, ist der Verkauf und der Handel. Was fasziniert dich an deiner Aufgabe hier am Westfälischen Pferdestammbuch?
Hier ist es vor allem, den Rohdiamant zu entdecken und dann daraus was Besonderes zu formen und dann eben aus einem Euro zwei Euro machen zu können. Und das ist hier noch so ein bisschen das Christoph-Kolumbus-Gehen, wo man die Pferde vom Züchter sieht, findet, entdeckt, vielleicht das erste Fohlen entdeckt und dann sieht man es 4 Wochen später wieder auf der Fohlenauktion, strahlend, glänzend, teuer verkauft. Oder eben den Youngster, der hier bei uns angeliefert wird zum Anreiten und dann 3 Monate später als Preisspitze über eine Reitpferdeauktion trabt. So, das ist, glaube ich, der Christoph-Kolumbus-Gehen und aus einem Euro 2 Euro machen.
Aber Pferde sind ja auch nicht das Einzige, was du in deinem Leben schon verkauft hast?
Nein, also grundsätzlich ist es irgendwo genetisch bei mir verankert, dass ich gerne aus einem Euro 2 gemacht habe. Ging über das eine oder andere Kleintier bis hin zu Kunststofffenster. Das war mal ein kleiner Ausflug in eine andere Branche. Bis hin jetzt eben wieder zu der Materie zurück, von der ich meine, mich auszukennen und die mir auch weitaus mehr liegt als der Kunststofffenster oder Kleintiere im Pferd.
Dann sind wir ja auf jeden Fall froh, dass du hier auch wieder den Weg zurück zum Pferd gefunden hast. Was muss deiner Meinung nach ein guter Verkäufer mitbringen?
Der gute Verkäufer ist, glaube ich, einer, der ziemlich viele Momente zum einen bei seinem Käufer erkennen kann, spüren kann und auch wahrnehmen kann und dies dann auch passend eben darauf reagiert, aber auch sein Produkt klingt jetzt beim Pferd natürlich sehr hart und sehr abwertend oder sehr nüchtern, aber wenn man erstmal muss man sein Produkt gut kennen, um es dann später auch gut verkaufen zu können. Und der gute Verkäufer, der kennt sein Produkt gut und seinen Kunden gut. Und wenn er genau weiß, was sein Kunde sucht, dann hat er auch das passende Produkt für seinen Kunden und weiß eben auch dann den passenden Moment, wo er beides zusammenbringt. Und glaube ich, das zeichnet einen guten Verkäufer aus, dass er dafür ein Gespür hat und das dann auch passend einsetzen kann. Und das Wichtigste natürlich das Gespür, denn lernen kann man es, glaube ich, nicht.
Hier in Westfalen hast du ja das Portfolio der verschiedenen Auktionen stark erweitert. Ich habe das vorhin noch einmal nachgeguckt. 2019 gab es 16 Auktionen hier am Westfälischen Pferdestammbuch und 2023 waren wir bei 41 Auktionen. Du hast hier sehr schnell gehandelt und etwas umstrukturiert. Wann war dir klar, dass wirklich die Masse hier der richtige Weg ist?
Kam ja einmal aus der Not heraus, diese Umstrukturierung 2020 mit dem Auftreten von Corona. Wie gesagt, wir dürfen nicht dank Corona sagen, sondern aufgrund von Corona mussten wir da reagieren und schnell handeln, sind dann auf Online-Auktionen umgestiegen, wie viele andere auch, dann auch in diesen Jahren umgestiegen sind auf Online-Auktionen. Und dadurch war natürlich auch die Leichtigkeit da des Online-Systems, mehr Masse zu verkaufen, als bisher der Weg war. Und nachdem das gut funktioniert hat, hat man natürlich immer mal probiert, an die Grenzen zu gehen. Und irgendwann hatten wir auch Angst, dass uns mal eine Online-Auktion um die Ohren fliegt. Und du warst selber mit dabei, wo wir gesagt haben, heute geht's schief und heute geht's schief und heute und garantiert. Und wer braucht denn 400 Fohlen und heute und morgen? Und Nächste Auktion, aber da erwischt es uns. Es gab mal ein bisschen Auf und Ab und es gab auch mal eine Auktion, die nicht so gut lief. Aber bisher richtig einen Schuss von Bug und richtig einen Köpfer haben wir zum Glück noch nicht gemacht mit dem Online-System. Und so ist natürlich auch der Drang nach Masse gewachsen, weil wir gesagt haben, jetzt probieren wir es halt nochmal, probieren es nochmal und wir brauchen doch keine 20 Folien nehmen, wir nehmen halt 40 an und so ist ja aus diesem Probieren und aus diesem, wie heißt es auf Englisch?
Try and Error,
was gewachsen, was jetzt als Erfolg bezeichnet wird. Aber das war natürlich auch viel Try and Error.
Ja, wenn wir uns die Verkaufszahlen angucken, 2019 wurden 350 Pferdefohlen alles zusammen verkauft, 2023 750 und 2022 sogar 880. Was ist dein Erfolgskonzept dahinter? Du hast gesagt Try and Error, aber das kann ja nicht das Einzige sein. Da muss ja ein Gedankengang hinter sein, ein Konzept.
Also die Grundidee war ja schon auch da, in dem Moment, wo wir auf online umgeschaltet haben, das so transparent wie möglich zu machen. Und unser erster Spruch war ja immer, wo Stay Safe, Stay Home kam, Stay Safe, Stay Home, Trust Us and Bid Online. Und ich glaube, da haben viele Kunden und viele sich auch ehrlich und offen beraten gefühlt. Das ging los mit Pflasteraufnahmen, wo wir so ziemlich die Ersten waren, die die Pferde auf dem Pflaster gezeigt haben, um eben nicht 20.000 WhatsApp-Videos von den Hufen verschicken zu müssen, um eben möglichst transparent und offen die Gliedmaßen zu zeigen. Das ging weiter bis hin, was wir auch lernen mussten, dass natürlich ein TÜV-Protokoll nicht nur auf Deutsch handschriftlich geschrieben worden sein kann, auf der Hafertonne zu Hause im Stall, sondern dass es mit Computer geschrieben sein muss und auf Englisch sein muss und dass dann auch die Abrechnung nachts noch bei den Kunden ist, weil sonst schreiben die 20 Mal die nächsten 12 Stunden, wann dann endlich ihr Pferd oder ob sie überhaupt gewonnen haben. Sie haben noch keine Rechnung bekommen und so. Ich glaube, dass das viele kleine Stellschrauben waren mit der Mannschaft hinter mir, hinter uns, die da relativ gut reagiert hat und relativ schnell, offen, transparent gehandelt hat und alle Wege eingegangen ist, um den Kunden dort mögliche Zufriedenheit und mögliches Selbstvertrauen und nicht Selbstvertrauen, mögliches Vertrauen zu bereiten, um weiterhin bei uns zu kaufen. Und auch die Züchter natürlich, dass die auch aufgeklärt wurden, wie das funktioniert und die jeden Donnerstag angerufen, bevor Speeden losging und jeden Sonntag nochmal beruhigt, wenn sie mittags Angst hatten, dass ihr Pferd erst bei 8.000 Euro steht und die anderen schon bei 80. Und dann am Montagabend eben in den letzten 3 Minuten auch nochmal jeden am Telefon zu haben. Ich glaube, dass das die ersten Jahre wichtig war, die so zu begleiten, alle Beteiligten.
Also auf jeden Fall nicht nur Try and Error, sondern auch eine ganz intensive Betreuung von Kunden, Züchtern, Käufern.
Ja, aber es war jetzt nicht so, dass du vom Konzept sprechen kannst, sondern eigentlich nur vom normalen Menschendenken, dass man sagt, so wenn ich jetzt das erste Mal eine Online-Auktion machen würde, was würde mich jetzt freuen, wenn ich Hilfestellung bekomme oder wo wäre ich jetzt hektisch oder wo bin ich unsicher? Und ich glaube, dass da wir gut die Züchter zum einen mitgeführt haben und beraten haben und zum anderen eben auch die Kunden an die Hand genommen haben und sind auf deren Wünsche und Ängste irgendwo eingegangen.
Was genau hast du denn das Gefühl, sind da die Ängste der Züchter oder der Aussteller, worauf musst du nochmal besonders eingegangen werden? Wie berätst du sie dann?
Gut, im ersten Jahr war es ja so, dass das Westfälische Pferdestammbuch auch schon vor meiner Zeit Online-Auktionen gemacht hat und angeboten hat. Dort aber nie das war die Anfangszeit und Aufbauzeit, den richtigen Zugang zu den Züchtern auch und das Vertrauen zu den Züchtern bekommen hat, weil sie natürlich noch auf das Modell der Live-Auktion gebaut haben und gar nicht in die Online-Auktionen vertrauen konnten. Dann kam Corona, dann gab's nur Online-Auktionen. Im ersten Jahr haben wir den Züchtern erklärt, was eine E-Mail-Adresse ist. Und da war es wirklich so, dass wir vielen Züchtern auch das Anmelden auf unserem Portal erklären mussten. Wir mussten vielen Züchtern erklären, wie man erstmal eine E-Mail-Adresse anlegt. Der Verifizierungscode, der eigentlich per Handy kommen sollte, der eine oder andere Züchter hatte noch gar keine Handy-Mobilfunknummer. Also unser System, dass ein Verifizierungscode als SMS geschickt wird, haben wir dann auch festgestellt, dass das bei dem einen oder anderen Züchter daran scheitert. So, das war das erste Jahr, E-Mail-Adresse erklären und da eben durchs Programm führen und dann eben auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass bei einer normalen Live-Auktion alle Pferde auch bis Montagabend um 19.30 Uhr bei Startpreis 4.000 Euro Fohlen gestanden wären. Und dass jetzt der ein oder andere vielleicht schon am ersten Tag hochschießt, das war ja in den ersten Jahren wirklich verrückt. Bieten ging los um 9 Uhr und alle haben darauf rumgehämmert wie verrückt. Auch Kunden, wo wir auch immer gedacht haben, das macht ja gar keinen Sinn als Kunde, den ersten Tag schon alles zu geben. Aber da war so eine Euphorie in dem Online-System, dass die Kunden dann die ersten Tage sich eigentlich ausgetobt haben. Donnerstag, Freitag, dann wurde es so ein bisschen ruhiger, Samstag, Sonntag und dann kam es nochmal am Montagabend zum Schießen. Und diese Tage dazwischen die Züchter ruhig zu halten und denen eben zu erklären, dass es jetzt trotzdem auch noch eine Preisspitze geben kann am Montagabend, haben wir dann zum Glück auch ein paar Mal live miterlebt, wie sich so eine Online-Auktion entwickelt. Das war der Moment und einfach auch diese Erreichbarkeit und dass sie auch Samstagabend beim Anrufen konnten auf dem Handy. Ich glaube, das war für viele gut, dass die einfach nicht jetzt speziell mit irgendeiner Floskel oder mit irgendeinem Satz ruhig gestellt wurden, aber dass die einfach wussten, dass sie bei uns jemanden erreichen, egal wen sie anrufen, dass da eben auch Wochenende jemand rangeht und abends nach Feierabend wir sie da beruhigen können und zumindest eine Antwort auf ihre Fragen haben.
Wir wissen ja alle, dass bei Verbänden die Mühlen auch mal etwas langsamer mahlen als in, ich sag mal, normalen Unternehmen. Du hast aber gerade auch schon davon gesprochen, du hast schnell reagiert, Corona-Pandemie und es wurde alles umgestellt. Wie ist dir das trotz der Verbandsarbeit möglich, so schnell auf Veränderungen am Markt zu reagieren?
Du hast es ja gesagt, dass es bei Verbänden die Mühlen manchmal langsamer sich drehen oder mahlen. Da haben wir natürlich in Westfalen ein ganz großes Glück, dass unsere Mühlen nicht so langsam mahlen und dass wir vor allem nicht so viele Entscheidungsträger haben, die einzeln gefragt werden müssen und das über einen längeren Zeitraum erst eine große Abfrage bedarf. Wir haben einen Vorstand, der uns, sage ich mal jetzt in der Entscheidungsriege, Katrin Tosberg, Carsten Rodemund, Thomas Münch, vollstes Vertrauen gibt und wir das bisher jetzt auch nicht enttäuschen mussten. Wir konnten schnell entscheiden, wir haben rechts-links entschieden und dann konnten wir alles freihand die letzten 4 Jahre eigentlich machen, was wir uns vorgenommen hatten und wo wir der Meinung waren, dass es gut war. Das hat uns, glaube ich, einen großen Handelsvorteil gegenüber manch anderen Verbänden gegeben, dass unsere Entscheidungswege vom kurzen Dienstweg zwischen Carsten und mir bis hin zum vielleicht längeren Dienstweg bis über den Vorstand einfach schnell abgehandelt waren.
Damit ist das Westfälische Pferdestammbuch ja auch etwas Vorreiter in neuen Ideen und Entwicklungen. Worauf bist du besonders stolz, was in den letzten Jahren hier erreicht wurde? Welches Projekt, das du umsetzen konntest?
Am Ende setze ich ja auch nicht die Projekte um, sondern die ganze Mannschaft dahinter. Team heißt es immer. Toll, ein anderer macht's. So ist ja auch der beflügelte Spruch. Aber es ist schon bei uns auch die Mannschaft, die dann auch mal die verrückte Idee eben mitgeht. Und wenn ich sehe, dass eine Maria Berger, die jetzt seit über 40 Jahren hier im Unternehmen ist, eigentlich das ganze Jahr über nichts anderes macht, wie uns Mutterstämme zuzuarbeiten, dann ist es ja auch eine Teamleistung, die ohne eine Stellschraube wie Mutterstämme, wie ohne den Einsatz von dir, vom Videotermin bis Datenerfassung, bis hin zu Voice-Over, bis hin zu Abrechnung nachts noch. Das sind ja alles Sachen, die jetzt im Verkauf so zusammenarbeiten, aber auch im Umbau der Halle, im Umbau der Stallungen. Das Schönste ist, wo wir stolz drauf sind, dass wir schnelle und kurze Entscheidungswege haben und dass es dafür zum Glück kein Projekt gab oder keine Idee oder Entwicklung gab, sondern dass das hier so schon war, wo ich gekommen bin, dass wir eben schnell mit einem guten Vorstand reagieren konnten und unsere Ideen der passenden Entwicklung zuführen konnten.
Also mit einem ganz großen Vertrauensverhältnis zwischen Vorstand und Geschäftsführung.
Genau so und auch dann, dass eben alle den Weg auch mitgehen und dass da keiner sagt, so ein Mist, jetzt warum müssen wir Online-Auktionen machen, warum müssen wir nochmal Pflastervideos machen und warum müssen wir sie nochmal einflechten. Und ich meine, du hast die Entwicklung auch seit dem ersten Tag mitverfolgt. Da waren ja auch mit Try and Error viele Situationen, wo wir manche Pferde 5-mal eingeflochten haben. Da hat sich aber auch, wie gesagt, der jüngste Lehrling nicht beschwert, bis hin zur dienstältesten Mitarbeiterin Maria Berger nicht beschwert, dass es halt jetzt dann 800 Mutterstämme im Jahr zu recherchieren gibt, anstatt nur 350. So, das war jetzt so und da hat jeder mitgezogen. Vielleicht hat sich auch mal einer beschwert und ich habe es nicht hören wollen. Aber erstmal ging es so bei mir mit einer positiven Grundstimmung jeden Morgen in die Arbeit und abends wieder nach Hause, dass sich keiner hier der modernen Sklaverei verpflichtet gefühlt hat.
Gibt es denn auch irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist, was du unbedingt mal hier umsetzen wolltest, versucht hast und das dann vielleicht nicht so ausgegangen ist, wie man sich das am Anfang vorgestellt hatte?
Das war jetzt tatsächlich ein Projekt, dieses Projekt Grand Prix Auktion. Erst kürzlich, letztes Jahr ja, als Idee gedacht, irgendwo einen Umsatz zu kreieren und somit auch Provisionsannahmen für den Verband zu kreieren. Das ging leider nicht so auf, wie wir uns gehofft haben.
Kannst du sagen, was das Problem war? Warum wurde es nicht bis zum Ende durchgeführt?
In dem Moment, wo wir angefangen haben, Pferde zu suchen, haben wir auch sehr viele Pferde angeboten bekommen und sehr viel Zuspruch erhalten. Dann war aber leider ein Moment, das schon auch bei uns in Verbandsauktionen oft der Fall ist, dass wir langsam dann sind, in dem Moment, wo wir erst eine Auswahl machen, dann einen Videotermin machen, dann das Lot online haben, dann die Ausprobierzeit haben und dann eigentlich vom Sichten des Pferdes bis zur Abrechnung, bis der Verkäufer sein Geld auf dem Konto hat, doch irgendwo bei 8 Wochen, 10 Wochen einfach Sinn. Und plötzlich hat dann doch der ein oder andere Verkaufsstand mitbekommen, dass so ein Pferd auf dem Markt ist. Dann waren so eine Handvoll interessante Pferde plötzlich weg vom Markt. Sicherlich hat man dann den anderen Beschickern versprochen, dass wir es auch noch mit durchziehen. Waren auch sehr viele Beschicker dabei, die uns weiterhin die Pferde gehalten haben und nicht eben Vorfeld verkauft haben. Dann kam dazu, dass über eine Auktion kein Kunde groß wollte, dass seine Preise in der Öffentlichkeit stehen. Dann hat man es als Verkaufswoche eben auslaufen lassen. Und dann war auch der ein oder andere Vermittler dabei, der auch nicht wollte, dass es über eine Auktion abgewickelt wird, sondern eben über einen direkten Verkauf. Aber das waren alles so Sachen, die dann uns gelernt haben, dass wir besser Schuster bleibt bei deinen Leisten, uns um die jungen Pferde vom Züchterhaus weg weiterhin kümmern sollten und da vielleicht die Provisionen verdienen sollten, die wir dachten, mit Grand Prix Pferden auf einmal zu verdienen. Mit Familie Balkenhol war herrlich, war spitze, das wäre eine super Sache gewesen, wenn es am Ende funktioniert hätte. Hat leider dann nicht funktioniert oder war nicht so von Erfolg gekrönt, wie ich mir das dachte.
Gut, aber auch solche Rückschritte muss es ja mal geben, wenn man viel ausprobiert. Wir haben schon gesagt, dass wir ganz viele verschiedene Auktionsformate hier führen beim Westfälischen Pferdestammbuch. Wir haben reine Online-Auktionen, dann Live-Auktionen, die mittlerweile ja on-live, also auch mit Online-Bieten durchgeführt werden. Dann gibt es aber zusätzlich auch noch, ich sag mal, kleinere Fohlen-Auktionen, die wir auf großen Turnierplätzen in eigentlich ganz Deutschland durchführen. Da hat ja jede Auktion so ihre ganz eigene Atmosphäre und ihre ganz eigenen Gesetze. Wie ist aus deiner Sicht so die Käuferschaft? Gibt es da Unterschiede bei den einzelnen Modellen?
Ja, also die reinen Online-Käufer, haben wir mit Simon Kohlenbrenner auch schon öfter diskutiert, die reinen Online-Käufer wollen wirklich so eine Preisgestaltung über 4-5 Tage mitverfolgen und wollen sich da Gedanken drüber machen und leben auch ein Stück weit davon, in der Anonymität zu kaufen und dort zu bieten. Die Live-Käufer, On-Live-Käufer ist ja das die gleiche Auktionsform. Die wollen sich schon auch motivieren lassen von der Stimmung, von der Atmosphäre, vom Moment der Auktion und sind da, glaube ich, auch spontaner und wesentlich risikobereiter, da mal in einem Moment die Hand zu heben, wo sie vielleicht mit dem Online-Verkäufer verglichen, doch lieber noch mal eine halbe Stunde 2 Freunde angerufen hätten und noch einmal im Reiterstübchen gefragt, ob es wirklich morgen dann 1.000er mehr sein muss oder nicht. So, das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen beiden Käufern.
Und bei den kleinen Turnierfohlenauktionen, gibt es da auch noch Unterschiede? Ist das nochmal eine neue Kundschaft, Käuferschaft?
Das sind so die oftmals auch Käufer, die früh noch nicht wussten, dass sie mittags einen Fohlen kaufen. Diejenigen, die auf eine Live-Auktion kommen, die setzen sich ja zumindest schon mal ins Auto und fahren zu einer Auktion hin, weil sie da einen Fohlen kaufen möchten oder ein Pferd kaufen möchten. Die auf einer Turnierfohlenauktion haben wir auch oft den Fall, dass abends am Tresen 2 Mann zusammenstehen oder 3 Mann und sagen, Mensch, eigentlich haben wir noch nie einen Fohlen gekauft. Jetzt der Trab da ganz schön und Papier ist gut und Muttersprangspitze und eigentlich kenne ich da aus dem Stamm noch die Großmutter und so. Und dann kommt plötzlich aus der Euphorie raus, dass da 4 Mann zusammen einen Fohlen kaufen und es wunderschöne Besitzergemeinschaften gibt. Das sind nochmal so auch Reiter, Pferde, Ausbilder, Trainer, die lieber das 4-5-jährige gerittene, getüftete Pferd sonst kaufen und dir da auch eine Litanei sagen können, was sie genau suchen und wie es genau sein muss. Und plötzlich kaufen sie einen Fohlen. Dann kommt man als Auktionator ein bisschen ins Schmunzeln, wenn man sonst weiß, was sie für Pferde bei uns probieren und wie sie dann so ein Pferd auch mal zerpflücken können für 20.000 Euro. Und dann kaufen sie für 25.000 Euro einen Fohlen. Das sind dann so Momente, wo man als Auktionator ab und zu mal so innerlich ein bisschen schmunzelt und denkt sich, okay Jungs, jetzt habe ich euch doch erwischt.
Hast du da eine besondere Geschichte im Kopf, die du teilen möchtest?
Würde jetzt die Beteiligten, glaube ich, zu bloß stellen. Okay, aber so wie ich schon beschrieben habe, wenn die 4 Jungs, die ich jetzt meine, bei mir hier gemeinsam ein Pferd probieren und ich frage dafür irgendwas zwischen 20.000 und 30.000 Euro und die erklären mir dann bei einem 4-jährigen Pferd alle Vor- und Nachteile dieses Pferdes, was 4-jährig ist, gerönt ist, einen super Job macht, aber halt natürlich doch den einen oder anderen Vor- oder Nachteil hat. Die kaufen dann für 25.000 Euro einen Fohlen und es ist ja kein Geld, weil jeder nur 5.000 Euro geben musste. Dann ist es so ein kleiner Schmunzler wert.
Okay, dann lassen wir die beteiligten Personen mal raus.
Ich schicke denen den Podcast mit genau der Minutenangabe, wo ich sie erwähnt habe.
Okay, sehr gut. Welches Auktionsmodell von den jetzt angesprochenen ist denn so dein Favorit? Was magst du am liebsten? Oder ist für dich alles gleich spannend?
Ich dachte immer, dass so eine Online-Auktion nie spannend werden kann. Ja, also dann hatte ich 2018 meine erste Online-Auktion für Reitpferde. Und wenn dann so ein System auch mal ins Hinken kommt, dann wurde es schon spannend. Und dann hatte ich die ersten Male auch immer Schweißperlen, ob das technisch alles funktioniert. Denn in einer Halle, in der wir stehen und plötzlich der Ton ausfällt, dann kann ich immer noch laut schreien. Und es geht trotzdem weiter. Ich war plötzlich so ohnmächtig, wenn so ein System in die Knie geht. Und das war die ersten Male Online-Auktion irgendwie so ein kleiner bleibender Schaden, der bei meinem ersten Versuch da eben hängen geblieben ist. Das System aber jetzt auch top ausgereift und auch unanfällig für solche Geschichten. Von daher funktioniert es jetzt gut. In dem Moment, wo es dann mal nicht funktioniert oder funktioniert hat, war ich auch relativ gefasst, weil ich es eben schon mal erlebt hatte. So, aber die Spannung in der Auktion, ausgenommen jetzt vom System und vom Stromausfall und vom Tonausfall, was ja bei einer Live-Auktion genauso passieren kann wie bei einer Online-Auktion, ist schon immer die Eigendynamik, die so eine Auktion dann annimmt, interessant. Und das ist online auch so, dass wir, du bist auch oft dabei, wenn dann so eine Reitpferde-Auktion Sonntagmittag um 14 Uhr ausläuft, online, das auch spannend ist, wo jetzt ein Gebot kommt und wo keins mehr kommt. Und die gleiche Spannung haben wir bei einer Live-Auktion auch. Nur, dass man da noch der Meinung ist, man hat es ein bisschen besser in der Hand.
Und auch online passieren ja jedes Mal wieder neue Überraschungen, auf die wir nicht vorbereitet waren.
Passiert in einer Live-Auktion auch, aber da hat man so das Gefühl, dass man es besser in der Hand hat. Also in einer Online-Auktion, das ist schon ohnmächtig, wenn man da so davor sitzt und hat bloß die Maus in der Hand. In einer Live-Auktion hat man trotzdem irgendwo nochmal, man wundert sich, warum da einer auf der Tribüne sitzt, den man noch nie gesehen hat und der auch noch einen Katalog hat und fleißig mitgeschrieben hat während der Präsentation. Und plötzlich sieht man ihn während der Auktion dann wieder, dass er plötzlich auch den Katalog hochreißt. So, dann weiß man, okay, den habe ich heute Mittag zumindest gesehen und der hat sich darauf vorbereitet und dann ist man da in der Auktion auch ein bisschen darauf vorbereitet.
Ja, du sagst, du hast es dann auch in der Hand bei den Live-Auktionen. Du bist ja da neben der Auktionsleitung auch der Auktionator. Das stellt ja auch nochmal eine besondere Herausforderung dar. Wie bereitest du dich vor auf die Auktion?
Fällt mir jetzt in den Auktionen, die hier sind in Westfalen, relativ leicht, weil wir die Pferde ja oft sehen und auch die Geschichten dahinter oft gehört haben und oft jetzt dann miterlebt haben. Das jetzt bei den Fohlen ist so, da ist die Auswahl da, dann habe ich die Mittagspräsentation, dann habe ich den Katalog, der 3-4 Wochen vorher fertig ist, den ich ab und zu mal dann durchlesen kann oder nochmal nachschlagen kann, wenn mir ein Fohlen dann mit dem Video dazu nochmal irgendwo auf Facebook zum Beispiel angezeigt wird, dann denke ich mir, Mensch, das war ja doch noch irgendwas und was war da im Stamm oder was war da Besonderes, dann kann man da nochmal schnell auf dem Beifahrersitz nachgucken. Aber das wächst so mit einem, dass man die Pferde hier von der Vorauswahl bis zur Auktion und bis zum Auktionstag wirklich mitverfolgt und mit begleitet auch. Also da muss man sich jetzt, was das angeht, wenig drauf vorbereiten. Die Auktionen, wo man jetzt so dazu gebucht wird und von dem Pferd eigentlich nichts weiß oder von dem Fohlen, bis man das erste Mal sieht, ist ein bisschen komplizierter, weil man dann da sich schon sehr theoretisch und nüchtern erst drauf vorbereitet mit Katalog. Man kann ja sagen studieren, aber im Endeffekt ist es jetzt auch die Materie, mit der wir ein bisschen groß geworden sind. Dann liest man den einmal durch und dann spricht man nochmal mit den Verkäufern und dann hat man ziemlich vieles, was man da für den Moment der Auktion braucht. Und dann gibt's ein, zwei, abergläubisch möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ging beim ersten Mal gut. Also ich habe den gleichen Auktionshammer, der ist bestimmt jetzt nicht edel und aus Rosenholz so, aber der ist von einem Schreiner gemacht aus dem Fränkischen, aus Eichenholz und ziemlich rustikal. Und ich fand jetzt, da hatte ich das erste Mal mit Glück, weil ich den auch erst 2 Tage vorher in Auftrag gegeben habe. Also ist der von der ersten Auktion bis heute so ein bisschen der Aberglaube dran, dass es da gut funktioniert hat. Ich hatte bei der ersten Auktion aus Versehen rote Socken an. Das heißt, wir haben jetzt auch immer rote Socken oder ich habe jetzt immer rote Socken an, wenn wir Auktionen machen. Und wir trinken vorher einen Red Bull, weil das bei der ersten Auktion auch so war. So, also das sind jetzt so 3 Sachen, der alte Hammer, die roten Socken, das Red Bull und danach ein Schluck Rum. So, das sind 4 Sachen, die jetzt
ohne geht's nicht
zur Vorbereitung und zur Nachbereitung dabei sind. Und wenn eins, also wir haben aus Versehen mal Red Bull vergessen bei einer Online-Auktion.
Das war nicht gut.
Wir haben es am Schluss aufs Red Bull geschoben. Es gab natürlich noch 20 andere Faktoren, aber wir haben es am Schluss aufs Red Bull geschoben.
Man muss ja seine Rituale einhalten.
Ja.
Du hast gesagt, die Pferde hier kennst du immer sehr gut, weil du sie von Anfang an mit begleitest, von der Vorauswahl über die Videotermine und dann hier im Training. Wie ist das mit den Verkäufern und den Käufern? Wie gut bist du da informiert darüber, was sich der Verkäufer vorstellt oder was auch ein Käufer machen will?
Also bei den Verkäufern sind wir ziemlich klar im Bild, mit wem wir es zu tun haben, denn da gibt es jetzt wenige noch, die jetzt das erste Mal bei uns da sind und Ich sag mal so, wenn wir jetzt normale Auktionen vom Fohlen bis zum Reitpferd hin, haben wir vielleicht 95% unserer Stammlieferanten, Züchter, Aussteller. Mit denen können wir relativ gut umgehen. Die kennen wir von der Vorauswahl. Wir besprechen auch an der Vorauswahl mit allen die Preise, dass es da bei uns kein böses Erwachen plötzlich gibt, wenn wir ein Pferd filmen, TÜVen und dann noch 2-3 Wochen teuer ausbilden und dann eben feststellen, dass wir 50.000 Euro Differenz in der Preisvorstellung haben. Das böse Erwachen gibt es zum Glück bei den Seiten der Verkäufer nicht. Und die Käufer kenne ich so gut, wie ich sie kenne. So, das ist, wir gucken auch allen nur vom Kopf, heißt er so. Was dann wirklich draus passiert, wie es dann passiert, wissen wir später auch nicht. Finanziell und vom äußeren Erscheinungsbild her lasse mich gar nicht mehr blenden, weder positiv noch negativ. Denn da gibt es den Käufer, der in Jogginghosen und Adiletten vor einem steht und danach die 100.000 Euro zückt. Und es gibt denjenigen, der mit dem Pelzmantel und mit dem großen Auto vorgefahren kommt und teuer behangen ist und am Ende auch nicht bis 100.000 Euro durchzieht dann durchzieht und nicht bezahlt und alles. So, also das sind schwierige Sachen. Unsere Stammkunden, und es ist immer schwierig, von Freunden zu sprechen, aber unsere guten Freunden, Bekannten, Kunden, die kennen wir und da wissen wir auch, auf was wir uns einlassen, wenn wir denen ein Pferd verkaufen.
Ja, du sagst, die meisten Verkäufer sind quasi Stammkunden, die uns immer wieder ihre Pferde oder Fohlen bringen. Wenn ich jetzt aber ganz neu in dem Metier bin, habe ich dann auch eine Chance, hier ein Pferd auf die Auktion zu bringen oder ein Fohlen zu stellen?
Sicherlich. Also natürlich wären wir es auch lieber, wir hätten 30% noch in unserer Züchterschaft, die neu dazu kommt und das wachsen würde an Auktionslieferanten. Denn am Ende geht es hier jetzt auch ums gute Pferd und ums gute Fohlen. Wer ein gutes Pferd hat und ein gutes Fohlen hat, der ist bei uns jederzeit gern gesehen. Wenn einer 5 oder 6 Fohlen und Pferde hat, dann nehmen wir auch gerne mal den schlechteren mit, wenn der gute dann auch bei uns landet. Aber sind alle herzlich willkommen, hier ihre Fohlen und Pferde zu zeigen, dass wir die bei uns in der westfälischen Online- oder Online-Auktion mit veräußern können.
Also hier auch definitiv nochmal an der Appell an alle unsere Zuhörer, wenn sie ein gutes Pferd haben, das sie verkaufen wollen, können sie sich gerne jederzeit bei dir melden?
Jederzeit und auch der Wunsch, gute Pferde und gute Fohlen ranzubringen, und auch nochmal zu den anderen Verbänden. Wir wollen keinen Raubbau betreiben auf Raubrittertum gehen und dort Züchter abwerben. Das Gras ist meistens ja auf beiden Seiten des Zaunes gleich grün, aber vielleicht kann man es bei uns ein bisschen schneller mähen.
Ja, du sagst es auch, die Käufer, denen kann man nur vor den Kopf gucken. Man versucht sie zu kennen, aber kennt sie auch nicht immer ganz genau. Hast du schon mal einen Käufer von einer Auktion ausgeschlossen oder darüber nachgedacht?
Ja. Einen Käufer haben wir nahegelegt, er solle bitte heute nicht in Erscheinung treten, weil einfach noch zu viele Altlasten, muss man sozusagen, aus der Vergangenheit offen waren. Noch nicht mal nicht bezahlte Pferde, sondern einfach Reklamationen, die keine waren, und Kaufreue, die dann später eingetreten ist. Und denen habe ich dann schon auch nahegelegt, sie sollen lieber ihr Glück woanders suchen als bei uns, um dann einfach auch unseren Züchtern das Leidige danach zu ersparen, so mit hin und her handeln und nochmal nachbessern und immer wieder drauf drängen und ein schlechtes Gefühl mitzugeben. Das war dann schon auch besser so, dass der Kunde vielleicht nicht mehr so ganz stark bei uns in Erscheinung getreten ist.
Ja, man möchte ja auch den Verkäufern dann ein gutes Gefühl geben, dass die Pferde gutes Zuhause finden und überhaupt ein Zuhause finden, dass dann alles weitergehen kann.
Ja.
Wenn du jetzt weißt, dass Käufer sich hier für Pferde interessieren, die vielleicht auch mal negativ aufgefallen sind, jetzt nicht, wie du gerade sagst, mit Reklamationen oder mit nicht bezahlen, sondern durch tierschutzrelevante Themen, wie würdest du da reagieren oder wie hast du vielleicht auch schon mal reagiert in der Vergangenheit?
Ähnliche Frage wurde mir vor 2-3 Jahren schon mal gestellt, wie wir sicherstellen können, dass es den Pferden danach dem Auktionsverkauf auch gut geht. Das können wir genauso wenig sicherstellen wie die privat verkaufen. Und ich habe es damals relativ schnell abgehandelt gehabt und gesagt, Mensch, wer bei uns ein Pferd kauft und ein Fohlen kauft und das auch dann für Geld bezahlt, da gehe ich davon aus, dass der Anschaffungspreis jetzt nicht das letzte an Geld ist, was er hat, und dass es dem danach gut geht, sodass Futter, Einstreu und Bewegung weiterhin vorhanden sind. Jetzt in der aktuellen Zeit ist natürlich Futter, Einstreu und Bewegung und Geld zu haben vielleicht nicht unbedingt der letzte ausschlaggebende Faktor, der uns jetzt erst nochmal so bewusst und vor Augen gehalten wurde. Und da, wie gesagt, macht das Geld auch kein Bogen rum um das Geschäft leider und lässt uns daran auch nicht festhalten, wenn einer ein teures Pferd kauft, dass er das auch weiterhin gut behandelt. den auszuschließen und diejenigen jetzt auszuschließen von unseren Auktionen, gelingt uns natürlich auch immer nur bedingt. Klar kann man sagen, so da gab's mal was, da gab's einen Vorfall, da ist ein tierschutzwidriges Verhalten aufgefallen und wir wollen die als Kunden und als Käufer nicht mehr haben. Aber wer grundsätzlich was Böses im Schilde führt, sage ich mal, und diese böse Energie auch weiterhin haben wird, findet ja trotzdem den Weg, anderweitig an unsere Pferde und an die Pferde unserer Züchter zu kommen, als über den eigenen Namen oder über das eigene Haus, für das es momentan oder bisher eingekauft hat. Von daher, ja, ich kann die jetzt ausschließen, dann ist es nach außen hin eine ganz klare Stellungnahme und auch ein deutliches Zeichen. Aber ich werde es nie verhindern können, dass das leider so passieren wird, wie es vielleicht in jüngster Vergangenheit passiert ist und diese Bilder aufgetaucht sind. Also ich wünsche es mir, dass ich es gerne könnte, aber wer Böses im Schilde hat, wird weiterhin Böses tun.
Ja, danke für diese ehrlichen Worte zu diesem Thema. Wir wollen ja immer für unsere Züchter das Beste, den höchsten Preis und auch für uns selber natürlich, also für den Verband, die höchsten Provisionen. Wie motivierst du potenzielle Käufer, vielleicht doch nochmal 500 Euro mehr zu geben, als sie ursprünglich dachten, auszugeben, als sie die Auktionshalle betreten haben?
Da ist, glaube ich, so die ganze Geschichte drumherum. Die müssen gut sitzen, die müssen gut verpflegt sein am Tisch. Die muss eine gute Stimmung sein. Da spielen auch dort viele Faktoren eine Rolle. Das bin nicht nur alleine ich, die dann um die letzten 500 Euro vielleicht nochmal motivieren können. Das ist oftmals die komplette Auktionsstimmung, die auch die Zuschauer mitverbreiten, die applaudieren zur richtigen Zeit, die Markus Hinske Musik macht, die nochmal anfeuern kann, wie unser Auktionsteam mit Kunden umgeht, wie da Käuferzettel unterschrieben werden, angebracht werden, mit welchen freundlichen Lächeln die begrüßt werden am Parkplatz. Also das findet beim Parkplatz ein Weißer statt, bis hin zu, sage ich mal, bis zur Abrechnungsstelle, wo die sich bei uns wohlfühlen müssen und wo dieses Wohlfühlgefühl am meisten rüber schwappt. Der eine, den kann man duzen und einmal vielleicht Flaps anmachen. Den anderen muss man vielleicht doch mit der höchsten Anrede noch einmal höflich darum bitten, den letzten 500er aus seinem Geldbeutel zusammenzunehmen und dann nochmal ranzugeben. Aber das ist ja, wenn es die letzten 500 Euro sind, dann ist es ja auch nicht zocken. So, das ist ja, wenn, dann wollen wir um 10.000 Euro zocken und nicht um 1.000 Euro. Und das ist das, was ich auch immer unseren Züchtern sage, wenn die meinen, sie müssen irgendwo sich einen Traumpreis zurechtlegen und unter dem Preis verkaufen sie gar nicht. Und dann sage ich, wenn aber einer 2.000 Euro drunter bietet, dann lassen wir den auch weg. Ah nee, und dann wollen wir richtig und dann aufs letzte 1.000 und auf letzten Euro. In dem Moment, wo sie dann ein Pferd nochmal einen Monat weiterreiten müssen oder zwei oder drei oder aber ein Fohlen noch 3 Jahre aufziehen müssen und dann röntgen müssen, dann ist es auch Quatsch gewesen, vor 2 Jahren auf einer Auktion gepokert zu haben. Und jetzt bin ich 4 Jahre dabei. Das ein oder andere Pferd habe ich jetzt vom Fohlen an als Rückkauf im Kopf, dann als Youngster als Rückkauf im Kopf, dann als Hengst nicht angenommen im Kopf, dann als Reitpferd gebracht zur Reitpferdeauktion und dann durch den TÜV gefallen, ohne Versicherungsschutz in die Auktion und dann nicht verkauft und danach an Händler, der dann damit vielleicht nochmal sein Glück verdienen konnte. So, das ist eine wirtschaftliche Totalschieflage, die vielleicht einhergegangen ist mit dem Moment des Stolzes, wo man vielleicht um 1.000 Euro gezockt hat, aus falschem Ehrgeiz heraus.
Ja, Stichwort Rückkauf. Was hat es mit einem Rückkauf auf sich? Was passiert da? Was kommen für Kosten auf den Züchter zu? Und wie gehen wir damit weiter um?
Also es gibt ja verschiedene Auktionsmodelle. In Deutschland hat sich's leider Gottes nicht so durchgesetzt, wie es im Englischen ist, dass sie mit dem Taxpreis arbeiten, wo sie eben eigentlich bei dem auch einsteigen und darunter das Pferd gar nicht verkauft wird, dann rückwärts zählen und dann wieder langsam nach oben zählen, wenn es wieder losgeht. Und dann auch gleich in der Auktion sagen, das Pferd ist nicht verkauft. Haben wir auch schon ein paar Mal überlegt, macht aber am Ende bei uns keinen Sinn, weil wir es oftmals auch gar nicht wissen, ob es jetzt ein Verkauf war oder ein Rückkauf ist. Wenn dann doch der Züchter wieder einen beauftragt hat, der für ihn das Pferd ersteigern soll, aber im Nachgang eben rauskommt, dass es gar nicht verkauft ist. Sicherlich hat jeder seine Wunschvorstellung und seinen Wunschpreis, unter deren müssen die Pferde auch nicht verkauft werden. Bei uns kostet es grundsätzlich 10% Rückkaufgebühr vom Zuschlagspreis, der dann eben erreicht wurde. Was wir aber auch sagen müssen, wir haben, glaube ich, die letzten 4 Jahre hier beim Westfälischen Pferdestammbuch keine 10 Rückkaufrechnungen geschrieben. Weil wir doch auch der Meinung sind, dass wir, wenn wir mit dem Züchter gewinnen, dann verlieren wir auch mit dem Züchter gemeinsam. Und so muss der Züchter jetzt dann auch nicht alleine bluten und 10% Rückkauf bezahlen für nicht wahr. Wo ich natürlich schon auf den Rückkauf bestehe, ist, wenn es ein reelles Vorgebot gab, was dann am Ende auch noch vielleicht um 1.000 oder 2.000 Euro weg war vom Wunschpreis, weil dann ist es schon auch einen Züchter einmal irgendwo an dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens dran teilhaben zu lassen. Da muss er, glaube ich, auch mit bluten, um dann vielleicht für die Zukunft auch zu lernen, dass man hier nicht beim Online-Poker ist, sondern eben schon auch beim Pferdeauktion. Und wir auch unseren Kunden gegenüber zeigen müssen, dass jedes Pferd grundsätzlich auf dem Markt ist und die nicht ausgepokert werden und ausgeboten werden. Rückkauf, ja, gibt's bei uns genauso, wie es woanders auch gibt. Ich glaube auch, dass wir mit einer der wenigen Verbände sind, die die Rückkaufquoten auch gleichzeitig nach der Auktion mit angeben. Also wenn wir schreiben, dass wir 60 Pferde in der Auktion hatten und davon 53 verkauft, fragen zwar immer noch unter Facebook manche, wie viel sind denn jetzt verkauft wirklich? Man müsste 60 minus 53 dann machen, dann müsste man es. Grundsätzlich veröffentlichen wir seit meiner Amtszeit eigentlich auch die nicht verkauften Pferde, beziehungsweise wir veröffentlichen die verkauften Pferde und die nicht verkauften Pferde ergeben sich aus der Differenz, liebe Facebook-Kommentar-Fragen.
Ja, du hast ja alleine hier bei uns in Westfalen schon unzählige Pferde jetzt mittlerweile in deinen letzten 4 Jahren verauktioniert. Gibt es da einen Verkauf, der dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
Sicherlich mein erster Verkauf über 1 Million, 1,2 Millionen V-Power mit Bernd Göke. Das war schon ein besonderer Moment, weil es auch nicht so klar war, dass das so teuer wird und dass das so verrückt dann auch wird. Natürlich jetzt auf der Hengstschau ihn auch nochmal gesehen und mich schon auch gefreut, dass alles so seinen Lauf genommen hat, wie es gelaufen ist. Natürlich noch schöner war es, dass er Doping negativ war, dass er dann auch noch befruchtet hat. Das waren schon zu den 1,2 Millionen Zuschlag und Abrechnungsbetrag schöne Begleiterscheinungen, dass dann auch alles glatt im Nachgang lief. Das waren schon schöne Verkäufe, auch Fohlenverkäufe, wo die Züchter irgendwo bei einem normalen Fohlenverkaufspreis uns das Fohlen einmal am Dresden über ein Handyvideo angeboten haben. Dann konnten wir es für die Auktion zum Videotermin bekommen und dann war es in Riesenbeck 150.000 Euro wert. Das sind schon schöne, natürlich jetzt auch hochpreisige Geschichten. Embolo, auch hochpreisiges Reitpferd, super Geschichte. Spitzenverkäufer, super Käuferstall. Und da bleibt natürlich dann in Erinnerung, das hatten wir über Corona natürlich wenig, was vielleicht meine Vorgänger noch mehr hatten, so das Beisammensein nach der Auktion am Dresden. Mit Embolo hat man das dann in der Küche von Familie Ulmka. Das hat heute noch eine Narbe auf der Leber hinterlassen und bleibt somit in Erinnerung.
Du sprichst hier von den höchsten Preisen oder die teuren Pferde, die dir da besonders in Erinnerung geblieben sind. Gibt es denn auch irgendeine Geschichte, die dich erfreuen kann als Verkäufer, wo es vielleicht nicht der höchste Preis war, aber wo du hinterher siehst, dass eine Familie oder Kinder total glücklich mit den Pferden sind?
Das ist so was ich jetzt zum Glück fragst du es noch nachschieben wollte. Die schönen Geschichten, wo du sagst, das sind nie Auktionskunden und die würden nie ein Pferd bei uns kaufen und sind 4 Jahre lang an uns vorbeigelaufen und wollten immer privat die Geschichte vom kleinen Züchter und aus erster Hand und alles heile Welt und so dieses Gutglauben, wo man schöner Pferde kaufen kann, alles schöner als auf einer Auktion. Und die mittlerweile so das 4. oder 5. Pferd in der Familie auf einer Auktion gekauft haben, glücklich sind und es Fotos gibt, wie wirklich von dem 5-jährigen Töchterchen bis zur 40-jährigen Mutter jeder auf dem Pferd glücklich geworden ist und glücklich wird und der Vater auch noch eingekauft hat bei uns und die Cousine auch noch dann mit zur Auktion gebracht wurde und das so jetzt ein Familien-Event-Auktionsbesuch daraus wurde, das sind schon auch schöne Geschichten.
Ja, es sind ja auch oft die Vorurteile, sag ich mal, die man landläufig hört, auf Auktionen werden die Pferde über die Uhr gedreht, es gibt nur Spitzenpreise, als normaler Reiter oder Freizeitreiter kann ich hier gar kein Pferd finden. Wie versuchst du mit so Vorurteilen umzugehen oder diese aufzuräumen, dass tatsächlich auf den Auktionen hier ja doch jeder irgendwie sein Herzenspferd finden kann?
Du musst ja nicht gegen Vorurteile ankämpfen, wo es sich nicht zu kämpfen rentiert, wenn die der festen Meinung sind, dass das so ist. Dann können wir es ja auch schlecht ausmerzen, was sich in die Gedächtnisse eingebrannt hat oder in die Meinungen eingebrannt hat. Du findest bei uns ja auf der Auktion erstmal zu 80% Pferde aus erster Hand, weil sie von Züchterstellen sind oder eben von Aufzüchtern, die als Fohlen gekauft haben, bei ihnen dann groß geworden sind, ausgebildet worden sind und dann zur Auktion gekommen sind. Bei uns hat sich auch unheimlich viel getan Richtung Tierwohl. Wenn jetzt einer mal die Auktionsstelle wieder besucht von Größe, Raum, Luft, Licht, Außenboxen, über Paddocks, Weidegang, spazieren gehen, ist schon vieles auch anders geworden, als es vielleicht sonst in einem Auktionszirkus oder Auktionshaus, wie es jetzt bei den Verbänden üblich ist, war. Aber das ist, glaube ich, über alle Verbände hinweggesprochen, von den freundlichen Stallungen bis hin eben zu ausreichend Bewegung, Paddock, Koppel etc. Glaube ich, schon anders geworden. Und dann über die Uhr und schlecht beraten, kann man sich eigentlich als Verband gar nicht mehr leisten. Und ich glaube schon auch, dass das gut beraten sein und das Vertrauen, was dem Verband, der jetzt seit 120 Jahren besteht und seit 60 Jahren Auktionen macht, weiterhin am Markt hält. Und es ist ja eigentlich das Vertrauen von beiden Seiten. Und wenn das alles so schlecht wäre, dann hätte es das jetzt auch keine 60 Jahre beziehungsweise 120 Jahre gegeben. Sicherlich müssen wir auch mit der Zeit gehen und müssen da auch wach sein und uns dahingehend modern orientieren. Aber über die Uhr und über durch den Wind und so, das hat ja in jedem Stall und mit jedem Lebewesen, was ist, immer was zu tun und kann immer vorkommen und wird im privaten kleinen Stall, die nur zwei Pferde haben, genauso häufig vorkommen wie bei uns, die jetzt halt mit 80, 90 Boxen hier ausgestattet sind.
Und müssen oder können wir das Thema Auktion noch positiver an die Öffentlichkeit treten? Müssen wir da noch irgendwie mehr für tun?
Und ich glaube, dass solche Sachen wie jetzt deine Podcast-Idee, dass Vorträge, dass Videoeinspieler, unsere Social-Media-Beauftragte, Hinterblick hinter die Kulissen, Interviews mit Pflegern, Reitern, offenen Türen, also bei uns ist nichts versperrt, ist kein Zahlencode an der Tür, man muss nicht hupen, bevor man ins Tor kommt. Man kann so auf den Hof gefahren kommen, kann jederzeit hier reinkommen, kann sich einen Blick machen, ein Bild machen von den Pferden. Wir haben keine öffentlichen Trainingszeiten, es darf jeder immer da sein und reinschauen. Das ist sicherlich schon was wir getan haben oder was schon immer so ist bei uns. Ja, wir können noch 20 WhatsApp-Videos verschicken und 50 Insta-Stories und Reels machen, um da das mehr nach außen zu bringen, aber jetzt alles auf Hochglanz mit Bling Bling und Zeitlupe und toller Musik noch einmal mehr für die Social-Media-Welt bereitzustellen, wie wir es eh schon machen. Ich glaube, das ist genug. Ansonsten gerne hier kommen, einen Blick hinter die Kulissen werfen, sich beraten lassen, Fragen stellen, sicherlich auch gerne andere Ausbildungsstelle einmal hier einladen. Wir können was mit dem Austausch von Lehrlingen machen. Wir haben hier selber knapp 10 Lehrlinge, die bei uns eine Berufsschule besuchen und die Berufsschule hier mal einladen. Schulklassen etc. Einfach kommen und gucken.
Ja. Ganz viel Transparenz schaffen, um das Thema Auktion wieder besser belichtet zu lassen und in der Öffentlichkeit positiv darzustellen.
Ich glaube, du liest am Ende zu viel die Social-Media-Diskussionen. Ich finde Auktion gar nicht so schlecht in der Öffentlichkeit. Es ist ein Marktplatz, ja, ein gut sortierter Einzelhandel. Ja, und wir haben viel Angebot. Man findet auf einer Station vielleicht unter den zukünftig 40, 50 Auktionskandidaten auch seinen Herzenskandidat, sein Wunschpferd. Und dann ist Pferdekauf ja Emotionssache. Und wo die Emotion gerade hochschlägt, wahrscheinlich auch, wenn die Emotion passt, in so einem Auktionshaus wie bei uns und nicht nur beim Züchter auf der grünen Wiese oder beim einzelnen Ausbildungsstall auf dem Dorf.
Ja, wenn ich jetzt so als ganz normaler Amateurreiter vielleicht mit kleinen Ambitionen auch mal auf ein Turnier zu starten, hier ein Pferd suche, was sind denn meine Vorteile auf der Auktion im Gegensatz dazu, dass ich jetzt bei Züchtern zu Hause vorbeifahre oder in Handelsstelle fahre?
Gut, grundsätzlich ist so, wenn ich jetzt unsere Vorteile aufzeige, möchte ich jetzt nicht gleichzeitig, dass bei den Züchtern zu Hause und bei den Handelsstellen zu Hause, dass der große Nachteil ist. Ich kann nur jetzt von uns sprechen, was, glaube ich, bei uns schon ist, was beim Züchter und beim Handelsstall auch so sein kann. Aber wenn uns ein Termin ist, dann wird der Termin auch eingehalten und dann ist auch das Pferd da. Das Pferd ist auch soweit in Schuss, lahmfrei, mit Eisen drauf und nicht zufällig gestern noch ein Eisen runtergedreht und heute habe ich keinen Schmied gefunden und bei uns sind auch die Böden bereitbar und der Platz steht nicht unter Wasser, wir müssen nicht erst in der Halle fahren. So die äußeren Gegebenheiten, um hier unter gleichen Bedingungen verschiedene Pferde zu probieren, sind, glaube ich, bei uns schon gegeben. Ist bei anders bestimmt auch so, aber bei uns ist das ein Vorteil, wenn du jetzt ein Kunde bist und da eben ein Pferd suchst, was vielleicht bei uns ein kleiner Nachteil ist, dass wir schon viele junge Pferde haben und die eben aus Züchterhand kommen, was natürlich im anderen Moment auch schon wieder ein Vorteil sein kann. Dann sind sie eben aus erster Hand und dann sind sie unverbraucht im Sinne von unausgebildet, grün. Man kann sich dann selber den Weg mit seinem zukünftigen Sport- und Freizeitpartner bahnen. Das mag jetzt für uns Vorteil sein oder eben Nachteil, weil wir wenig ausgebildete oder platzierte Pferde haben. Aber so, es sind bei uns, glaube ich, viele gute Gegebenheiten von guten Boten über Termin, über Betreuung, Beratung.
Vor allem auch, dass ich viele Pferde auf einmal sehen kann und mir daraus was aussuchen kann.
Ich im Vorfeld alle Informationen zur Verfügung habe und mir aus den vielen Pferden da schon mal die Punkte aussuchen kann, die ich möchte und eben nicht möchte. So, also was ich immer schade finde, ist, wenn Kunden kommen und Pferde probieren und dann 10 Stück probiert haben und sagen, und dann gucke ich mir danach mal den TÜV an. Das finde ich dem Pferd gegenüber jetzt das nicht unbedingt Fairste. Also wenn wir schon 14 Tage vorher alle Röntgenbilder und TÜV-Unterlagen zur Verfügung haben und dann kann das Ausprobieren nur am letzten Tag der Auktion stattfinden und dann werden noch 12 Stück probiert, um dann festzustellen, dass 8 Stück gar nicht in Frage kommen wegen eventuellen TÜV-Kriterien, die sie vielleicht aus privater Geschichte ausschließen möchten. Also ich meine, zu 99,9% sind alle Pferde mit einem guten TÜV da und
auch gut versichert. TÜV, gutes Stichwort. Alle Pferde, die natürlich hier auf die Auktion kommen, sind vorher tierärztlich untersucht?
Ja, also sind alle Pferde untersucht. Röntgenbilder, tierärztliche Protokolle sind einzusehen, zu lesen, ist auf der Homepage auf Horse24 alles ganz einfach nachzuvollziehen und zu selektieren, um da eben jetzt nicht schon unvorbereitet oder uninformiert in so ein Verkaufsprobieren, Reiten einzugehen.
Und wie mache ich das dann mit den Röntgenbildern und dem tierärztlichen Protokoll? Kann ich das nur mit meinem eigenen Tierarzt besprechen oder stehen hier Tierärzte vor Ort bereit?
Vor Ort nicht, aber unsere Tierärzte sind erstmal erreichbar. Am Auktionstag sind die dann auch vor Ort zur Verfügung mit den Tierärzten, mit denen wir zusammenarbeiten. Telefonnummern auch auf unserer Homepage zu finden. Die sind auch zur Beratung hinzuzuziehen und zu konsultieren. Genauso wie unsere Trainingsreiter oder Trainingsleiter, Dressur und Springen zur Verfügung stehen, um da Fragen im Vorfeld zu beantworten, die vielleicht bei uns jetzt geschlossener und gesammelter zu beantworten sind, als es vielleicht jetzt in einem kleineren Stall, der alles erstmal sortieren muss, bis es dann zum finalen Verkauf kommt.
Und wenn ich jetzt als Kunde vor diesem Lot von, sagen wir mal, rund 60 Pferden stehe und mir da eins aussuchen will, wie finde ich da das richtige Pferd? Kann ich da auch Hilfe bekommen? Kann mich jemand beraten und das richtige Pferd zu meinen Bedürfnissen finden?
Am liebsten, ja, am liebsten den jeweiligen Verkaufsberater anrufen. In der Sparte Dressur und Springen haben wir jeweils zwei da, die Pferde auch von der Auswahl bis zur Auktion begleiten und kennen. Und dort auch ehrlich sein und sagen, was man genau sucht, was man reiten kann, was man sich eingesteht, reiten zu können, was man auch mutig, nicht mutig ist, was man, wie man sich selbst einschätzt. So, das sind Fragen, die dann kommen und ich frage ungern nach dem Budget, weil erstens mal möchte es ja auch keiner wirklich sagen oder möchte sich da nicht so hinter die Karten gucken lassen, weil man auch immer denkt, man wird dann irgendwo ausgereizt und angezählt, aber die Frage nach dem Budget ist von unserer Seite aus einfach eine ganz pragmatische, indem ich einfach schon mal manche Pferde ausschließen kann, wo ich weiß, dass die weit übers Budget gehen und dann das auch ein Stück weit Richtung Tierwohl zu betrachten ist, wenn die eben nicht am Tag probiert werden von einem Reiter, wo ich genau weiß, dass am Ende das Budget in der Auktion eh nicht das ist, wofür das Pferd zu erwerben ist. Das spart den Käufern Zeit und Käuferinnen, das Pferd eben nicht zu probieren und dem Pferd einiges an Kraft und uns an Nerven.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier wirklich viel über den Auktionskauf und die verschiedenen Abläufe gehört. Kommen wir noch einmal auf die Live-Auktion und auf dich zurück. Wie läuft dann so ein Tag der Auktion normalerweise für dich ab? Wir gehen mal von der Reitpferdeauktion aus.
Reitpferdeauktion ist ja, wir hatten ja jetzt auch schon lange keine richtige Live-Reitpferde-Auktion mehr.
Online.
Oder Online-Auktion unterm Tag. So, wo sonst früh noch eine Live-Präsentation war, um 10 Uhr nochmal Live-Präsentation, alle Pfleger, alle Reiter im Stall, alle nervös, früh um 6 Uhr nochmal Stall machen, Pferde einflechten, alles herrichten, um 10 Uhr nochmal alle 50 Pferde in die Bahn. Und da habe ich immer, seitdem es Online-Auktionen und Corona-Auktionen gibt und wir die Präsentationen immer unter der Woche in Ruhe machen, dann zur Verfügung stellen, dass man die alle noch gucken kann, die Trainingsimpressionen, bin ich so froh, dass es keine Live-Präsentation mehr gibt. Nicht, weil ich den Nervenkitzel nicht wollte, sondern weil ich es, glaube ich, nicht mehr ertragen würde. So nach 14 Tagen Auktionszeit alle Pferde nochmal in die Bahn und dann verhält sich einer doch nicht so, weil plötzlich wieder ein Mantel oder ein Regenschirm mehr an der Bande hängt oder überhängt, wie das, wie er sich eigentlich jetzt 10 Tage gezeigt hat und das erste Geschäft platzt und das zweite entwickelt sich plötzlich wieder besser, weil sich einer wieder überragend da zeigt und so ein Drehbuch der Auktion dann auch plötzlich wieder schwindet, weil man ja schon auch ein bisschen weiß, wenn jetzt der Kunde A das Pferd Nummer 2 kauft, dann ist das Pferd Nummer 5 für Kunden B noch frei und dann kann sich das alles so schön hin rangieren und plötzlich bei so einer Live-Präsentation früh um 10 doch wieder alles durcheinander gerät, bin ich froh, dass es das nicht mehr gibt. Jetzt ist ja schon kein richtiger Auktionstag mehr. Ganz normal trifft man sich um 2 Stunden vor der Auktion, 3 Stunden vor der Auktion, geht nochmal Sitzpläne durch, geht nochmal den Aufbau durch, der den Abend vorher eigentlich schon steht, geht noch einmal durch den Stall, spricht noch einmal mit den Reitern, dann kommen die ersten Kunden, man ist vielleicht noch mit dem Kunden beim Mittagessen, war abends nochmal mit dem Kunden beim Abendessen, war unterm Tag nochmal irgendwie in der Stadt mit denen unterwegs, Weihnachtsmarkt oder shoppen oder nochmal ein Gestüt besichtigen. Das ist alles, was jetzt so um den Auktionstag rum ist und dann ist Auktionszeit und wir besprechen uns noch einmal hier in der Vermarktungsabteilung eine Stunde vorher und dann trinken wir unsere Bulle und dann geht's los. Und dann ist es eigentlich so schade hier in Westfalen, dass danach nicht nochmal richtig am Tresen hier was passiert. Das gucke ich ein bisschen neidvoll Richtung die anderen Verbände, weil das ja fester Bestandteil ist, die Party danach. War bei uns natürlich auch mit Sonntagmittag um 14 Uhr Auktion immer ein bisschen schlechter Auktionszeitpunkt, aber vielleicht kann man das ja auch so ein bisschen als Dämmershoppen auch auf den Sonntag nochmal hier einführen, dass da noch ein bisschen mehr Geselligkeit danach am Tresen stattfindet.
Wir versuchen es ja schon immer mal am Samstagabend. Ja, welche Auktion in deinem Leben ist dir bisher in besonderer Erinnerung? Wir haben über die Auktionsverkäufe gesprochen, über einzelne Pferde. Gibt es so eine Auktion, die du mal gemacht hast, da das Gesamtkonzept, da war einfach alles stimmig und das war wirklich das coolste Auktionserlebnis bisher?
Also gibt auch da viele Auktionen und man könnte viele Geschichten erzählen. Die Auktionen, die ich privat gemacht habe, wo wir in Kreuth TM-Auktionen, diese Young Stallions-Auktion gemacht haben, also sprich mit Hengsten, die nicht zu den Hauptkörungen zugelassen waren, dort unten zum Verkauf angeboten haben und dort mit meiner Frau vom wo steckt welcher Tannenwedel bis hin, wo muss der Boden wie präpariert sein und müssen wir da nochmal Walzen schleppen, Catering, Aufbau, Abbau, Besprechung. Das war alles so eine Zwei-Mann-Familienunternehmen, One-Man-Show. Und am Ende ging das gut aus und wir haben da Zuspruch gehabt und richtig Kunden vor Ort und Stimmung gut und Pferde verkauft. Und man das dann alles so aus einer Hand mal alles mit aufgebaut hat. Schon eine coole und starke Erfahrung. Die ersten Fohlenauktionen der Selbstständigkeit mit Jörg Nagel noch in aller Seel bei Holger Bock auf der Anlage. Wenn man 15 Fohlen hat, 15 Fohlen anbietet, 15 Fohlen verkauft im Schnitt für 15.000 Euro. Das sind so Zahlen, die einem dann im Kopf bleiben. Das Jahr später Nörden-Hardenberg, 16 Fohlen, 16.000 Euro im Schnitt und alle verkauft so. Das war dann irgendwo eine coole Geschichte. Ja, so die Auktionen bleiben dann, aber auch natürlich mit allen Beteiligten drumherum, so besonders im Hinterkopf. Auch hier die Auktionen, Hengstmarkt, wie gesagt, mit V-Power, so eine Auktion bleibt schon im Hinterkopf. Da auch als Zuchtleiter noch in der Prämierung bis um eine halbe, dreiviertel Stunde vor der Auktion, dann raus aus der Halle ins Büro rennen, einmal versuchen, irgendwo einen kleinen Kopf zu kriegen für 30, 40 Hengste und dann eine halbe Stunde später Auktionsring und dann geht's mit 1,2 Millionen wieder direkt auf die Synapsen. Das ist schon so, das war eine coole Auktion da auch so, die bis zum Ende und nochmal den letzten gefeiert und hinten raus noch einen abgekürten für 50.000, 55.000 Euro und so.
Also schon viel erlebt, wie man hört. Gab's dann auch mal in deiner Auktionator-Karriere eine kleine Panne, die du vielleicht nie vergessen wirst?
Also ich hoffe, ich vergesse sie bald. Münster vorm Schloss letztes Jahr, richtige Kacksituation, Fohlen eigentlich zugeschlagen, den am Telefon nicht richtig realisiert. Und das ist ein Kollege von mir gewesen, der aber wohl am Schreien war und im Zuschlag da schon geschrien hatte. Dann kurz entschlossen, man muss ja dann auch Entscheidungen treffen, wir machen die Auktion wieder auf. Das Fohlen kostet am Ende dann für den Züchter, glaube 5.000 Euro mehr.
Das war schon ordentlich mehr.
Ja, 6.000 Euro mehr für den Züchter, hat's mich dann gefreut. Für den Käufer einen Moment geärgert, weil der 6.000 Euro mehr bezahlen sollte. Die Geschichte nach außen auch wenig professionell wirkte, muss man auch sagen. Also man hätte auch vielleicht den Sack einfach zulassen sollen. Dann hätte der Käufer das Fohlen für 8.000 Euro gehabt, statt für 13.500. So. 5,5 mehr. Und dann wäre es auch eine gerade Linie gewesen, aber so ist man dann im Zwiespalt, will den Kollegen am Telefon nicht in die Pfanne hauen, will den Kunden am Telefon nicht verärgern, den Züchter nicht verärgern und hat gehofft, dass der Käufer auf der Tribüne, den ich zum Glück gut kannte, weiterhin das Vertrauen einem gibt und macht weiterhin mit, was er auch getan hat und was dann im Nachgang auch ganz gut ging und ein Abendessen auf meine Kosten dann ging. Und ein bisschen versöhnlich ist es, dass es keine nachtragenden Kunden und Käufer waren, wir die nicht verloren haben und wir eigentlich dadurch noch ein witzigeres Verhältnis jetzt miteinander haben, weil das natürlich eine Geschichte ist, die er mir die nächsten 20 Jahre vorhalten kann und mir immer wieder erklären kann, dass er mich nicht hat hängen lassen. Ich hoffe auch, dass ich ihn nicht hängen lassen muss.
Ja, wahrscheinlich wird es so sein, dass du diese Geschichte noch sehr oft hören wirst. Ja, ich glaube, wir haben jetzt ganz viel von dir, deinem persönlichen Auktionsalltag und den Auktionen an sich gehört. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Wenn du die Wahl oder den Wunsch frei hättest, irgendeine Auktion auf der Welt einmal selbst als Auktionator durchzuführen, welche wäre das?
Ich glaube, wenn ich dem Englisch mächtiger wäre, dann schon auch diesen amerikanischen Slang und das amerikanische Bieten oder anzählen in so einer amerikanischen, lass es eine amerikanische Vollblut- oder Rinderauktion oder Oldtimer-Auktion sein. Aber das wäre der Wunsch, das amerikanische Auktionatorentum so singen zu können oder rappen zu können, wie die es können. Auch wenn es nur für einen zu Hause ist, unter der Dusche am Morgen. Aber das wäre ein kleiner Wunschgedanke. Ab und zu übt man es beim Autofahren, gerade wenn es dann nachts so ein paar Kilometer länger werden. Aber es gelingt einfach nicht so, wie denen, denen es in die Wiege gelegt ist.
Ja, du fährst ja sehr viel Auto, da hast du ja noch ein bisschen Zeit, das auch zu üben.
Wenn ich keine Podcasts höre, dann komme ich darauf wieder zurück.
Sehr gut. Willst du uns an deinem Üben noch teilhaben lassen?
Da gibt es ein Lied dazu. Aber das müsste ich jetzt dann auch mit YouTube erst hören. Und dann wird es, glaube ich, auch die Länge des Podcasts tatsächlich sprengen. Vielen Dank.
Dann vielleicht Spaß euch. Mal mit der Gitarre.
Oder so.
Alles klar, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank, Thomas, für deine Ausführung hier. Und freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Vielen Dank.
In dieser Folge ging es um Auktionen aus Sicht des Auktionators. Aber wie kommt ein Reitpferd oder Fohlen überhaupt in das Auktionslot? In der nächsten Folge sprechen wir mit unseren Vermarktungsexperten Florian Buck und Carsten Lenz darüber, wie sie die richtigen Auktionspferde finden und wie der Ablauf von der ersten Besichtigung bis zur Auktion ist. Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.